Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten. Wen haben wir heute zu Gast? Jemand, der schon, ich glaube, zwei- oder dreimal bei uns war, nämlich die Schriftstellerin Asta Scheib. Wenn ich anfangen würde zu erzählen, was Sie über sie wissen sollten, wäre der Abend ziemlich schnell gelaufen, glaube ich. Deswegen versuche ich, mich kurz zu fassen. Asta Scheib hat, glaube ich, über 20 Romane, Bücher mittlerweile veröffentlicht. Ich habe es ihr gerade gesagt und sage das gerne öffentlich nochmal. Ich glaube, es war ihr letzter Vortrag hier, da hat sie sich mit einem Schweizer Maler beschäftigt, Segantini, über den sie einen Roman geschrieben hat. Romanhafte Biografie, kann man auch sagen. Und sie hat in diesem Vortrag keine Bilder gezeigt. Und ich war anfänglich enorm skeptisch. Wie kann man einen Vortrag halten oder eine Lesung machen über einen Maler, den keiner kennt, und dem Publikum die Bilder nahebringen? Und ich glaube, jeder, der in dieser Lesung saß, hatte nachher Bilder vor Augen. Und die waren nicht weit weg von denen, die Segantini gemalt haben. Und das halte ich für große Kunst. Heute Abend ist ein anderer Maler auf dem Programm, Karl Spitzweg. Und Sie werden einige Bilder diesmal sehen und das Vergnügen haben, aus einem Roman, der, glaube ich, im Herbst erscheinen wird, schon jetzt eine Kostprobe zu bekommen. Das finde ich immer besonders spannend. Und ja, die Thematik, die man Spitzweg immer in die Schuhe schiebt, ist die Idylle. Und das ist durchaus eine Idee, die auch die Welt zumindest beeinflusst hat, würde ich mal sagen. Ob sie sie ganz verändert hat, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die Idee der Idylle und den Maler Karl Spitzweg, den bekommen Sie in den nächsten eineinviertel Stunden nahegebracht. Viel Vergnügen dabei.
Vielen Dank, Herr Professor Friedrich. Ihnen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich weiß, das sagt jeder, aber bei mir stimmt es. Ich meine das so. Und ich möchte Ihnen heute Karl Spitzweg vorstellen, weil Karl Spitzweg in seinen späteren Werken, in seinen, wie es heißt, besten Werken, hat er sich der Idylle zugewandt. Und ich versuche heute Ihnen darüber ein bisschen zu erklären, davon zu erzählen. Und dazu brauche ich ein, zwei kleine Zitate auch aus meinem Roman, aber ich will Ihnen natürlich nicht meinen Roman vorlesen, das wäre zu einfach. Und den wollen Sie vielleicht ja auch selber lesen. Zur Buchmesse erscheint er. Also ich habe ihn genannt Sonntag in meinem Herzen. Das klingt so ein bisschen biedermeierlich und genau das wollte ich auch. Es ist aber Heinrich Heine, dem man, glaube ich, nicht im Verdacht haben muss, dass er das Biedermeier sonderlich gehegt und gepflegt hätte. Also, ich lese, beginne und zitiere einen ganz kleinen Abschnitt aus diesem Roman, nämlich den Anfang. Es fröstelte ihn auf dem kalten Tisch, auf dem er abgelegt worden war. Sie hatten ihm nur flüchtig die Augen ausgewischt und ihn mit Tüchern bedeckt, doch die waren steif gestärkt und wärmten nicht. Karl Spitzweg begann zu brüllen. »Der wird Apotheker«, sagte sein Vater Simon Spitzweg zu seiner ermatteten Frau. »Unser erster Sohn wird Kaufmann und wenn du mir noch einen zur Welt bringst, soll er Arzt werden. So gehen die Geschäfte Hand in Hand.« Zitat Ende. So ging es zu in dieser schönen kleinen Welt. Wir schreiben das Jahr 1808 und der am 5. Februar geborene Maler Karl Spitzweg hat die schönsten Bilder von dieser kleinen Welt und die kleinsten Bilder von dieser schönen Welt gemalt und er malte die Idylle. Verstehen mich alle? Danke. Aber ehe es so weit war, musste er erst einmal Apotheker werden, denn sein Vater duldete keinerlei Widerspruch. Karl jedoch bemalte jeden Fetzen Papier, der herumlag, unterm Dach des väterlichen Hauses richtete er sich in Staub und Trödel sein erstes Atelier ein. Voller Stolz hängt die Mutter seine Bilder auf. Der Vater, wütend, vernichtet alles. Immer wieder predigt er dem Sohn, dass Maler Taugenichtse seien, elende Fretter. Dass Karl Spitzweg zuletzt dem Vater sein berühmtestes idyllisches Werk verdankte, konnte niemand ahnen und ist wahrscheinlich der vielberufenen Ironie des Schicksals zuzuschreiben. Ich berichte Ihnen jetzt, wie das vor sich ging. Ehe Karl Spitzweg sein naturwissenschaftliches Studium begann, arbeitete er als Lehrling in der berühmten königlich-bayerischen Hofapotheke unter dem Prinzipal Dr. Franz Pettenkofer. Einmal schickte ihn sein Prinzipal an den Frauenplatz. In dem Haus müsse er hinaufklettern bis unters Dach, sagte Pettenkofer, da lebe ein alter Dichter, der in Wahrheit ein armer Hund sei, der für den Hausherrn allerlei Botengänge und Dienste übernehme und dafür in der Dachkammer kostenlos hausen dürfe. Jetzt ist er krank, der arme Teufel, er hustet zum Erbarmen, heißt es, aber er hat kein Geld für den Doktor und für die Apotheke auch nicht. Wir helfen ihm trotzdem. Schließlich sind wir katholische Christen und haben Mitleid mit dem Armen. Bring ihm den Tee und die Salbe zum Auftragen auf die Brust. Aber beeil dich, komm sofort wieder zurück, damit du dich nicht ansteckst. Wer weiß, vielleicht hat der Poet es auf der Lunge. Karl kletterte die Stufen der Treppe hoch, die zuerst breit und aus Stein war, wie in Karls Elternhaus. Aber ab dem dritten Stockwerk war es eine hölzerne Stiege, die knarrte und lange nicht mehr geputzt worden war. Karl hörte das Husten schon von Weitem. Als er die Tür öffnete, fiel ihm der Poet fast entgegen. So weit hatte er sich aus dem Bett gebeugt. Er bekam nie Besuch und wollte natürlich sehen, wer den Weg bis zu ihm heraufgefunden hatte. In dem Dämmer des kleinen Zimmers mit dunklen, hölzernen Deckenbalken, einem ebenso dunklen Bretterboden, kam nur durch ein kleines Fenster Licht. Aber bald sah Karl den Kranken deutlich, der eine Nachtmütze trug, ansonsten aber mit Vatermörder und Paletto im Bett lag. Wahrscheinlich fehlt ihm Nachtkleidung, dachte Karl. Als er sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatte, sah er einen großen, alten, schwarzen Schirm, der aufgespannt unter der Decke hing, genau über dem Poeten. Karl sah auch, dass sich Tropfen lösten vom Schirm, also musste das Dach undicht sein. Den alten Dichter schien das nicht zu beunruhigen. Der hatte sich offenbar mit der Misere abgefunden und wollte in seinem Gram allein sein. Er beachtete Karl nicht weiter, schob sich den Federkiel zwischen die Zähne und schlug sein Manuskript wieder auf, das auf der Bettdecke lag. Es zeigte sich, dass eine Wanze dort spazieren ging und Karl sah fasziniert, wie der Poet die Wanze mit großer Selbstverständlichkeit zwischen seinen Fingernägeln zerdrückte. »Ich bringe Medizin aus der Apotheke«, sagte Karl schließlich. Jetzt blickte der Alte doch auf und schaute Karl ungläubig an. »Medizin? Für mich?« krächzte er. »Ich kann aber nicht bezahlen.« »Keine Sorge, der Herr Apotheker Pettenkofer schickt sie Ihnen persönlich. Sie sollen das Pflaster auf die Brust auflegen und den Tee trinken, möglichst heiß und gute Besserung«, sagte Karl. Wie sein Prinzipal ihm geheißen, trollte er sich. Doch als er die Stufen hinunterging, war ihm nicht wohl. Was sollte der Kranke machen, der so verlassen auf seinem Lager lag? Wo sollte der sich beklagen? Der Dichter hatte versucht, vor Karl einen, wenn nicht zufriedenen, so doch munteren Eindruck zu machen, aber es war Karl völlig klar, dass der Kranke an seiner Armut litt. Er war schließlich auch einmal jung gewesen, war vielleicht in der Schule im Deutschen gut, hatte gehofft, einmal ein großer Dichter zu werden. Als Karl wieder auf die Straße trat, atmete er tief durch. Das Bild des Dichters in seiner Bude da oben ging ihm nicht aus dem Kopf. Eine Zeichnung würde er sich auf jeden Fall machen. Vielleicht würde er den armen Poeten irgendwann einmal malen. Karl konnte noch nicht ahnen, dass er sich als Maler mit den Fingern des Poeten, der den Floh zerdrückte, bis zur Verzweiflung würde abmühen müssen. Wieder und wieder malte er neue Studien. Zitat Ende. Im Hier und Jetzt. Heute hängt der arme Poet von Karl Spitzweg in der Alten Pinakothek in München. Wir erfahren, dass Spitzweg dieses Thema nach langen Vorbereitungen im Jahr 1839 in Öl gemalt hat, als der Maler, damals 31 Jahre alt, sein Bild beim Münchner Kunstverein vorstellt, lehnt die Jury das Werk ab. Und Spitzweg, wütend und enttäuscht, stellt es in den hintersten Winkel seines Ateliers. Er wird es niemals ausstellen oder gar verkaufen. Auch nicht die verschiedenen Studienversionen, die er von diesem Motiv entworfen hat. Heute, fast 200 Jahre später, zählt der arme Poet zu den beliebtesten Gemälden der Deutschen. Mehr noch, er ist ein Beispiel für unser Thema, die Idylle, wie wir im Folgenden noch sehen werden. Kaum ein anderes Kunstwerk ist so ausführlich erforscht und analysiert worden und ist nicht der arme Literat, der sich im ungeheizten Zimmer in sein Bett verkriecht und fatalistisch einen Floh knackt, ist er nicht auch ein Symbol unserer von Armut, Krisen und Schulden gezeichneten Gegenwart? Ein jung gebliebenes Bild also? Jedenfalls hat das Auktionshaus Sotheby's in New York am 26. Januar 2012 eine Fassung des Bildes angeboten, die bislang noch nie in einer Ausstellung zu sehen war. Die 32 x 43 cm große Ölstudie auf Papier gilt als erste Skizze für die später berühmt gewordenen Leinwandfassungen des Motivs. Sotheby's entschied, zum ersten Mal ein Spitzweg-Gemälde in New York anzubieten, und zwar nicht in einer Auktion mit Kunst des 19. Jahrhunderts, nein, der arme Poet wird als Important Old Master Painting angesehen und ins Abendprogramm der Versteigerung aufgenommen. Der Schätzpreis für die Spitzweg-Studie von 60.000 bis 80.000 Dollar wurde weit überschritten. Die Losnummer 84 brachte den Zuschlag von 450.000 US-Dollar, ein Spitzenerlös für eine kleine Vorstudie. Noch mehr Spitzweg in der staatlichen grafischen Sammlung in München. Dort sind alle Zeichnungen Spitzwegs gesammelt. Eine ganz unglaublich schöne Sammlung. Ich bekomme weiße Handschuhe und werde höflich gebeten, vorsichtig mit den alten, kostbaren Zeichnungen umzugehen. Zwei schwere Mappen im altmodischen Lederetui werden gebracht, Zeichnungen im Passepartout. In großen Folianten des Formats DIN A3 liegen Zeichnungen unter Klarsichtfolie. Es gibt eigens eine altehrwürdige Stellage, mit der man gefahrlos umblättern kann. Ein junger Mitarbeiter ersucht mich höflich, unbedingt meinen Stift aus der Hand zu legen, damit ich nicht gedankenlos auf eine Zeichnung tippe. Nach vielen erlesenen Zeugnissen von Spitzwegs Zeichenkunst ist es soweit. Der arme Poet liegt da als Vorstudie, als Bleistiftzeichnung auf rötlichem Papier. 17 mal 22 cm sind als Maß angegeben. Warum wohl Mantel und Ofenrohr der Leinwandzeichnung fehlen? Am Fuß des Kachelofens liegen neben einem alten Stiefel drei Folianten auf dem Boden, drei dicke Bücher lehnen an der Wand, ein Tintenfass steht gefährlich schräg auf einem Buch. Ein anderes großes Buch lehnt aufgeschlagen an dem Bücherstoß gegenüber einem Mann mit Zipfelmütze, der mit angezogenen Knien unter einer Decke liegt. Hier will er offenbar länger bleiben, denn er hat sich auf ein voluminöses Kissen gebettet. Dort liegt er, eine Schreibfeder quer im Mund und Blätter eines Manuskripts in der linken Hand. Er konzentriert sich darauf, in seiner Rechten einen Floh zu zerdrücken, mit dem er offenbar das Bett nicht länger teilen will. Über seinem Kopf ist der berühmte große Regenschirm aufgespannt, da die schrägen Balken der Dachkammer den Regen durchlassen. Aug, Niederschlag, weg, Floh, hat Spitzweg unter seinen Entwurf gekritzelt. Es ist das erste und einzige Mal, dass er unter sein Bild irgendetwas gekritzelt hat. Damit sind Deutungen vom Tisch, dass der arme Poet entzückt sei von der Lektüre seines eigenen Manuskripts. Vielleicht kennt er aber das Glück des Alleinseins oder gar der Einsamkeit, das er mit seinem Schöpfer Karl Spitzweg gemeinsam hat. Ich wollte Ihnen das gerne erklären, damit Sie wissen, was Sie vielleicht auch kennen, dass Spitzweg sehr viele Vorstudien gemacht hat, ehe er sich an ein Ölbild gewagt hat. Er war ja reiner Autodidakt, hat kopiert und in der alten Pinakothek die Niederländer kopiert, hat sehr viel von seinen Freunden Moritz von Schwind gelernt. Also er war einer, der sehr wissbegierig war, die Akademie ablehnte. Die hatte er ja nun auch als Wissenschaftler lange genug besucht und hatte summa cum laude alle seine Studien abgeschlossen. Und aber die Kunstakademie hat ihm nicht gefallen. Was für eine Zeit war das eigentlich, in der Karl Spitzweg Apotheker wurde, dann Student der Pharmazie und schließlich Maler? Wie kann man nur eine ganze historische Epoche Vormärz nennen, schimpfen die einen. So als wäre zwischen dem Ende der Herrschaft Napoleons und der Märzrevolution 1848 gar nichts Wesentliches geschehen. Immerhin waren das 33 Jahre Frieden, ein ganzes Menschenalter. Wieso kann man auf diese Friedensperiode herabsehen, sie gar Friedhofsruhe nennen? Auch die andere Bezeichnung, das Biedermeier, die es für die Zeit zwischen 1815 und 1848 gibt, wird von vielen kritisiert. Dabei wissen sie meistens gar nicht, woher dieser Begriff eigentlich stammt. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich lese jetzt wieder eine kleine Szene aus meinem Roman, in dem ich das Leben von Spitzwegs von seiner Geburt bis zum Tod im Übrigen beschreibe. Hier hören Sie, wie Karl Spitzweg seinem Malerfreund Moritz von Schwind erklärt, woher der Begriff des Biedermeier kommt. Übrigens, wollte Schwind noch wissen, wer ist eigentlich dieser Dorfschulmeister Wieland Gottlieb Biedermeier, der immer in den fliegenden Blättern veröffentlicht? Der gute Mann ist rein fiktiv, lachte Karl. Der Name ist entstanden aus zwei Gedichten Viktor von Scheffels. Das eine hieß Biedermanns Abendgemütlichkeit und das zweite Bummelmeiers Klage. Diese beiden Namen wurden zusammengesetzt und so erfand man den dichtenden schwäbischen Dorflehrer Weiland Gottlieb Biedermeier mit dem einfachen Gemüt, dem seine kleine Stube, sein winziger Garten, sein mickriges Dorf und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters zu irdischer Glückseligkeit verhelfen. Biedermeier besang den Alltag im hohen Ton des deutschen Idealismus. Leider hat man ihn jüngst dahin scheiden lassen. Ist immer noch Othon Karl Spitzweg. Seine Freunde betrauerten ihn zutiefst und besangen ihn. Welche Botschaft! Biedermeier, dieser Edle, lebt nicht mehr, bindet Flor an seine Leier, denn der Vorgang schmerzt mich sehr. Die Hauptschuldigen am Werden und Vergehen des Biedermeier sind ein Mediziner namens Kussmaul und der Jurist Ludwig Eichroth. Die beiden haben diese Spottgestalt erfunden, mitsamt ihrem naiven Kunstschaffen, der gutmütigen Bescheidenheit und dem vergnügten Philistertum. Verstehe, lachte Schwind. Im Gottlieb Biedermeier wird der Geist verspottet, der alles nimmt, wie es kommt, nur um seine Ruhe und Gemütlichkeit zu haben. Es ist der Geist der Biederkeit und der Bürger, die mit Politik nichts zu tun haben wollen, sondern nur ihr Auskommen und das Leben genießen. Lieber Spitzweg, ich hoffe, wir beiden gehören nicht zu dieser Spezies. Das vielleicht nicht, aber ich fürchte, meine Bilder werden oftmals gründlich missverstanden, sodass künftige Generationen an eine gute, alte Zeit glauben werden. Wenn man sich nicht mit Malerei beschäftigt, und wer tut das schon, der sieht auf meinen Bildern nur eine schöne Welt. Ich male ja vorzugsweise alte kleine Städte mit Mauern und Türmen, in denen gut gekleidete Leute ihren Geschäften nachgehen oder miteinander Schwätzchen halten. Dass die Polizei stets über alles wacht, male ich nicht, und man übersieht es ja auch gern. Ich zeige Postkutschen, die durch idyllische Landschaften fahren. Niemand sieht, dass es einem darin verdammt schlecht gehen kann. Der Magen opfert seinen Inhalt, die Knochen schmerzen wie die Hölle. Ich male hübsche, gut gekleidete Kinder, die miteinander spielen oder mit ihren Hunden und Katzen. Doch oftmals hüten sie das Vieh oder müssen die Wiesen mähen, haben ein hartes Leben. Niemand sieht die Bedrohung, die Krankheiten oder das Grobe, Hartherzige der Obrigkeit. Denken Sie nur an die Cholera, die Pest, an die große Armut. Diese Schrecken kann ich nicht malen, da versagt mein Humor. Und ohne den bin ich hilflos. Nur deshalb habe ich den jähen Tod durch die Cholera nicht gemalt. Solange ich denke, habe ich Angst vor dieser Krankheit. Auch das Elend in unseren Vorstädten kann ich für die Nachwelt nicht künstlerisch festhalten. Es geht mir zu nah. Heute sind wir alledem noch ausgeliefert. Vielleicht werden morgen Wissenschaftler wie Pettenkofer und Justus von Liebig wirksame Mittel zumindest gegen die Krankheiten gefunden haben. Was den politischen Sieg über die Armut angeht, fürchte ich, dass wir sehr viel mehr Geduld brauchen. Meinen Sie, die Menschen von morgen werden sich nach unserer Zeit sehnen, obwohl sie alles andere als gemütlich war? Fragte Schwind nachdenklich. Zitat Ende. Es ist bekannt, dass die nach 1848 lebende Generation vor allem in den Jahren 1855 bis 57 diese Zeit verspottete. Und bis heute wird die Zeit des Biedermeier oder Vormärz entweder positiv oder negativ gesehen, je nach Wissensstand. Immerhin hat in dieser Zeit Hegel seine Philosophie entwickelt. Alexander von Humboldt unternahm seine Entdeckungen. Der alternde Goethe schrieb seine heute noch gültigen Texte. Grillparzer schrieb seine Dramen und Franz Schubert komponierte, um nur einige aufzuführen. Als Äußerung der Kunst beginnt sich das Biedermeier in den Jahren 1814 bis 15 zu artikulieren. Es war eine Zeit des Aufbruchs, voller neuer Ideen. Der Krieg gegen Napoleon war mit kraftvollem Patriotismus geführt worden. Der Bürger entwickelte eine tiefgreifende Veränderung in seiner Auffassung von Staat und Staatsform. Im Krieg war zum ersten Mal ein Orden gestiftet worden, das Eiserne Kreuz. Nicht Herkunft und Rang, das Verdienst des Einzelnen war ausschlaggebend. Zum ersten Mal gab es nach dem Krieg Denkmale für die Soldaten, nicht nur wie früher für die Feldherren. Verfassung, Pressefreiheit und Gewerbefreiheit wurden eingeführt. Der Bürger strebte nach Bildung. Leihbibliotheken und Lesezirkel entstanden. Öffentliche Museen wurden errichtet. An den Universitäten wurden die Vorlesungen nicht mehr auf Lateinisch, sondern auf Deutsch gehalten. Bis es den deutschen Fürsten zu viel wurde. Im Zeitalter des Absolutismus groß geworden, war ihnen bald alles Neue suspekt. Nach dem Höhenflug setzte eine Reaktion ohnegleichen ein. Die Bürokratie wurde allmächtig. Mit Polizeigewalt, Kerker und Festung wurde gegen alle Neuerungsbedingungen vorgegangen. Bildungsvereine der Handwerker verboten. Die Presse, gerade erst entstanden, totale Zensur. Verlogene Frömmigkeit und Bigotterie breiteten sich aus. Die Polizei trat gegen alles in Aktion, was frei dachte. Professoren wurden ihrer Posten enthoben, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Beschlagnahmen, alles war an der Tagesordnung. Lähmende Angst vor Bespitzelung und Denunziation beherrscht die Bürger. Um 1830 bis 35 ist alles Aufbegehren endgültig erstickt. Ein bleierner Todesschlaf hat sich auf Deutschland gesenkt. Das Biedermeier ist am Ende. Mit Napoleons Ende war auch das Empire verpönt. Das große Vorbild war jetzt England. Von dort kamen technische Innovationen, aber auch neue Impulse für die Kunst. Letzten Endes ist es aber das aufkommende industrielle Zeitalter, das mit seinen Maschinen einbricht in die traditionell handwerkliche Welt. Vor allem hat die Eisenbahn die gesamte Welt grundlegend verändert. Die gerade vergangene Epoche des Biedermeier wird nun rettungslos altmodisch, dient den Nachgeborenen zum Gespött. Der Maler Karl Spitzweg, der sich nach einem mit summa cum laude abgeschlossenen Studium endgültig dazu entschließt, nicht mehr malender Apotheker und erfolgreicher Wissenschaftler, sondern Maler im Hauptberuf zu sein. Er gehört zu diesen Nachgeborenen. Er malt die jüngste Vergangenheit, eine Welt bevölkert mit verschrobenen Sonderlingen, linkischen, erfolglosen Liebhabern, vertrottelten Gelehrten und armen Poeten. So ist Karl Spitzweg gerade kein Vertreter des Biedermeier, auch wenn er dazu ständig abgestempelt wird. Er hat die Idylle gemalt und damit wollen wir uns ein wenig beschäftigen. Zuerst aber nur kurz ein Beitrag aus dem Lexikon. Die Idylle, vom griechischen Idyllion herstammend, ist eine literarische Gattung zwischen Lyrik und Epik in der Nachfolge der Gedichte Theokrits, die mit Darstellungen des Land- und Hirtenlebens Bilder eines harmonischen Daseins vermittelten und so weiter. Eine Art Schäferdichtung also. Präziser ist die Definition Jean Pauls, der um 1800 herum die Idylle als Vollglück der Beschränkung bezeichnet. Gefällt mir sehr gut. In der Antike eine in den Mythos eingebettete Vorstellung vom irdischen Paradies und vom Einklang der Menschen mit der Natur. Jean Paul lieferte damit die Bescheidenheitsfloskel für eine neue Innerlichkeit, die Autoren wie auch die bildenden Künstler des Biedermeier begierig aufgriffen. Das Einfache des häuslichen Glücks oder beschauliche Landschaftsschilderungen werden zu bevorzugten Themen. Doch oft verbirgt sich hinter dem vermeintlich liebenswürdigen Blick auf die kleinbürgerliche Welt eine ironische oder satirische Weltsicht, so auch in Jean Pauls 1793 erschienener Erzählung Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wutz in Auental, eine Art Idylle, so der Titel. Hier wird die Lebensgeschichte eines friedfertig dahinlebenden Landschulmeisters und Pfarrers erzählt. Im Textzusammenhang scheinen aber parodistische und sozialkritische Züge deutlich durch. Kein Wunder, dass Jean Paul neben Jules Verne und Miguel de Cervantes der Lieblingsautor Karl Spitzwegs war. Trotz der Verwandtschaft mit Jean Paul fehlen Spitzwegs Bilder die Unheimlichkeitsahnungen, die bitteren Ironien, wie sie die Idyllen des Jean-Paul grundieren. Spitzweg hat kein Schulmeisterlein Wutz, auch keinen armen Advokaten Siebenkäs gemalt. Er hat auch nicht gemalt den Sound des immerzu heimkehren Wollens und doch nicht ankommen Könnens des Rastlosen. Spitzwegs Stücke sind auch keine Nachtstücke, wie sie oft bezeichnet werden. Sie verstecken nichts Unaussprechliches in den Kulissen des zipfelmützigen Alltags. Vielleicht könnten wir den Kaktusfreund mal sehen. Genau, da ist er. Ich sagte schon, seine späten Arbeiten sind Idyllen und mit dem Gemälde Der Kaktusfreund, er hatte es um 1856, 58 gemalt, hat er eine realistische Idylle par excellence geschaffen. Ein privater, abgeschlossener Bereich, in dem der ältere Herr ganz er selbst sein kann. Der gemütliche Schlafrock, Sie sehen ihn, ist ein Schlafrock, zeigt die Verbundenheit mit der Pflanze und mit der Natur. Also man ist unter sich. Die Vögel zwitschern, der Brunnen plätschert, Kaffeegeschirr steht bereit. Ich weiß nicht, ob Sie das Kaffeegeschirr erkennen, das steht da rechts, man sieht es so aufblitzen. Der kleine Garten, das ist ganz wichtig für die Idylle, der kleine Garten ist durch eine hohe Mauer geschützt. Der Kaktusliebhaber fühlt sich daheim und beschützt. Abgeschlossenheit ist Voraussetzung für die Idylle. Es passiert nichts, nur schöne Farben, Licht und Wärme. Der alte Herr hat den Kaktus zum Blühen gebracht. Er fühlt sich der Natur nahe, fühlt sich auch als ein Wesen der Idylle. Die ausbrechende Freude des Kaktusfreundes, ich glaube, das sieht man schon, dass der sehr glücklich ist, antwortet der aufgebrochenen Blüte. Doch der Einklang der Natur ist nur von kurzer Dauer. Die Idylle ist nicht zeitlos. Es gibt nämlich auch von diesem Kaktusliebhaber verschiedene Fassungen und bei einem Bild, da steht auch der Kaktusfreund ganz verliebt vor seinem Kaktus, der auf dem Fensterbrett steht. Und so, Sie haben das Bild vielleicht schon gesehen, ein bisschen schräg, schielt er vor Verliebtheit auf diese Blüte. Und dann aber die Riesenwanduhr zeigt, Junge, die Zeit läuft, du schielst nicht mehr lange. Ja? Und die Idylle ist nicht zeitlos, das muss auch gesagt werden. Die Idylle hat offenbar ironische Stacheln. Ausgerechnet die wehrhafteste Pflanze, wie unser Kaktus, genießt die unschuldige Zuwendung des Menschen. Haben Sie auch den Liebesbrief?
Jawohl.
Im Vorrat?
Das kriegen wir hin, das ist es.
Oh, danke, ja, genau. Der Liebesbrief, Sie sehen, da hockt einer oben auf der Mauer, der gehört da nicht hin. Der hat aber einen Brief und den soll diese junge Dame bekommen. Und sie tut alles, um ihre Mutter einzuschläfern. Und auf den ersten Blick ist auch eben dieser Liebesbrief ist ein abgeschlossener, beschützter Ort. Die Tochter hat der Mutter so lange vorgelesen, bis sie eingeschlafen ist. Und oben eben der freundlich grüßende, wahrscheinlich sehr verliebte Briefbote. Sie sehen Hinweise auf idyllische Gartenarbeit, die Gießkanne, der Strohhut, das kann auch das Wesen der Idylle ausmachen. Und auch der Stickrahmen, das Strickzeug verweisen auf idyllische Tätigkeiten, denn selber stricken, selber machen, zu Hause alles machen gehörte auch zur Idylle und die Blumen, Weinlaub, Malven, was wir da sehen, natürlich auch idyllisch. Doch dann die ironische Brechung. Der Betrachter, also wir, wissen mehr als Mutter und Tochter. Die Mutter sieht den Boten nicht, der da oben hockt, den kann sie nicht sehen. Und der junge Mann sieht nicht, dass die Mutter schläft, sonst würde er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr trauen. Das Mädchen beachtet die Mutter gar nicht mehr, die Mutter ist nicht mehr interessant. Also die harmonische Geschlossenheit unserer Idylle ist schon mal gestört durch den Liebhaber oben auf der Mauer. Bevor der Bote kam, war die Idylle vollkommen, doch der Brief erreicht das Mädchen, ohne dass die Mutter es merkt. Dieses Ereignis stört den Frieden bürgerlicher, idyllischer Zufriedenheit. Bei Spitzweg ist die Idylle nicht das Vollglück in der Beschränkung wie bei Jean-Paul. Es wird durch Spitzwegs ironischen Pessimismus nicht nur gestört, sondern ins Gegenteil verkehrt. Der Liebesbrief macht deutlich, dass das Vollglück in der Beschränkung in diesem Hausgarten nicht möglich ist. So wird Spitzwegs Hausgarten zu einem kleinen Gefängnis. Die mögliche Freiheit hängt da oben, an dem kleinen Stück Papier. Es scheint immerhin klar, dass Jean-Paul Spitzweg beeinflusst hat. Aber auch der Pessimismus Arthur Schopenhauers wird dem nachgesagt. Eine gestörte Idylle zeigt ganz schön das Bild Es war einmal mit dem strickenden Soldaten. Ja. Da haben Sie, also Spitzweg hat das Bild genannt Es war einmal oder der strickende Wachtposten. Er hat immer mehrere Titel für seine Bilder gehabt, wie er ja auch immer mehrere Ausgaben seiner Bilder hatte. Spitzweg lässt den strickenden Wachposten misstrauisch nach dem Rauch spähen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da hinten sieht man Rauch wabern, wahrscheinlich von der Eisenbahn. Jedenfalls hat der Soldat Angst. Es wird doch nicht wieder Krieg geben. Dabei sitzt er doch ganz gemütlich auf seiner grasbewachsenen früheren Bastion. Also das war ein soldatisches Bauwerk. Und es ist ja längst zweckentfremdet. Wir sehen das an dem Gras, was da reichlich drüber gewachsen ist. Wir sehen auch den herrlichen blauen Himmel. Aber der Frieden des Soldaten ist gestört. Er hat Angst, dass er wieder in den Krieg muss. Die Frage ist, ob Spitzweg hier für eine friedliche Streitmacht sich als Spitzwegsche Idylle interessiert, eine Streitmacht, die nicht zerstört und Tod bringt, sondern den bürgerlichen Idealen seiner Zeit huldigt. Politische Enthaltsamkeit, friedliches sich einfügen in die Verhältnisse, wie sie eben sind. Ich glaube, er strickt auch, ja. Der hat auch ein Strickzeug. Bei Spitzweg haben die ausgedienten Soldaten häufig Strickstrümpfe in der Hand, weil sie haben natürlich auch kein Geld mehr, kein Mensch sorgt für sie, interessiert sich auch niemand für sie und so versuchen sie dann, sich selber zu erhalten. Doch eben ist auch hier die ironische Brechung der Vorstellung von Idylle nicht zu übersehen. Es zeigt sich, dass der Maler mit der Bildgattung Idylle, wie sie sich herausgebildet hatte, intelligent und vielschichtig umgeht. Diesen spielerischen, ja artistischen Umgang mit dieser Bildform kann man als eine bedeutende Inspirationsquelle Spitzwegs bezeichnen. Das Bewusstsein vom verlorenen Paradies hat immer wieder dazu geführt, verlorene Paradiese zu errichten. So zum Beispiel das Bild vom Storch, der Anflug nimmt auf das kleine Dorf. Da gibt es ein ganz hübsches bei Spitzweg, aber ich weiß nicht, ob Sie es gerade finden. Der hat so ein Wickelkind im Schnabel, egal. Wir müssen es nicht unbedingt sehen, das kann ich Ihnen auch wunderbar erklären. Mir wurde ja eben das Zeugnis ausgestellt, dass ich ein Bild erklären kann. Es ist so, wir sehen spielende Kinder auf einer Wiese. Die Wiese ist eingefriedet, also wieder die Idylle und der geschlossene Raum. Und dann kommt der Storch von oben angeflogen und der hat so ein Wickelkind. In Bayern sagt man Fatschenkind. Die Kinder wurden gewickelt bis zum Hals rauf, also ich weiß gar nicht, wie die überhaupt später laufen konnten. Das Ungesundeste, was man sich vorstellen kann. Und die kleinen Mädchen breiten ihre Schürzen aus, damit eine das Wickelkind einfängt. Also die Idylle enthält auch die Lüge. Die Lüge, die eben die Sexualität verleugnet und die jungen Mädchen werden ganz gewiss nicht auf ihre Mutterrolle und schon gar nicht auf ihre Rolle als Geliebte vorbereitet werden. Haben wir denn den Eremiten mit den zwei Hühnchen zufällig? Sonst erzähle ich den auch. Ja, es gibt ein Bild, Spitzweg hat auffallend viele, ich glaube, über 30 Bilder von Eremiten in ihren Klausen gemalt. Das war fast obsessiv und natürlich spöttisch und ironisch. Und damit nur ja keiner glaubt, dass er die Eremiten irgendwie, dass er denen nachfolgen möchte. Er hat also einen gemalt, der sich zwei Hühnchen am Spieß brät, gleich zwei. Da kann der Betrachter sich schon vorstellen, dass der Eremit auch noch einen Gast hat, der wahrscheinlich weiblich ist. Und denn bei Spitzweg schauen die Eremiten auch immer nach den jungen Damen und die überhaupt die heiligen Väter schauen immer nach den jungen Damen. Und das zeigt er halt, denn sonst würde der sich ja nicht zwei Hühnchen braten. Also lebt er wirklich allein und lebt er ein karges Leben. Immer so dieser spöttische Blick auf die Idylle. Der Maler Karl Spitzweg im Übrigen war Zeit seines Lebens keineswegs so berühmt, wie er das heute ist. Er hat eine Zeit lang gebraucht, bis sein Publikum ewige Freundschaft mit ihm schloss. Als er endlich entdeckt war, konnte sich aber sein Werk wirklich nicht mehr retten vor Umarmungen, weil er zeigte ja nie Peinliches, nie Rohes, nie Gewaltsames, nie Verletzendes. Wir haben ja gehört, dass er das auch erklärt hat, das konnte er einfach nicht malen. Doch den Spötter, den Kritiker, wollte man Spitzweg auch nicht abnehmen. Im Gegenteil, man hat aus ihm selbst eine Spitzwegfigur gemacht. Dass er ein geachteter Wissenschaftler war, seine Examina mit Bestnoten abschloss, sagt, habe ich Ihnen schon erklärt, dass er einige Jahre lang als Apotheker arbeitete, wissen Sie schon, dass er als Maler Autodidakt war, habe ich auch schon erwähnt, und das ist auch wichtig für die Beurteilung seines Charakters. Zu seiner Zeit war die Kunstakademie beherrscht von den Lieblingen König Ludwigs I. von Bayern. Und dessen Zeitgeschmack gehörte den großen Historiengemälden. Und er wollte damit seine kleine Residenzstadt München vermutlich aus der Provinzialität herausholen. Jedenfalls hat er, sein Lieblingsmaler Cornelius, die beiden haben also riesen Historienschinken fabriziert und damit hatte Karl Spitzweg nichts im Sinn. Obwohl die Akademie ihn mit Sicherheit aufgenommen hätte, verzichtete er auf diese Ehre. Er kopierte lieber die niederländischen Meister, die in der alten Pinakothek zu München hingen. Anders als sein Freund Moritz von Schwind, der glücklich verheiratet war, Vater von mehreren Kindern, zog Spitzweg das Single-Dasein dem Familienglück vor. Alle diese Entscheidungen haben aber das Klischee vom Hagestolz, also vom eisernen Junggesellen und Sonderling, nur noch befestigt. So hat denn auch ein Kunsthistoriker im Jahre 1913 von Karl Spitzweg ein Künstlerporträt veröffentlicht, das nicht ohne Folgen für sein Werkverständnis blieb. Zitat: Spitzwegs Bilder, so könnte man übertreibend behaupten, stellen ein Abbild der Welt dar, wie sie sich in den Augen eines künstlerisch veranlagten, schrullenhaften Apothekers widerspiegelt. Zitat Ende. Auch hat man sein Werk offenbar sehr wenig genau studiert. Denn dass Spitzweg auf die von mir schon vorgestellte Vorstudie des armen Poeten hingekritzelt hat, Aug, Niederschlag, weg, floh, das hat offenbar kaum jemand bemerkt, zumindest nicht die Leute, die sich mit Spitzweg beschäftigt haben. Hätte man das richtig wahrgenommen, dass der arme Poet wirklich nichts wollte als Ungeziefer zu vernichten, dann wäre man wahrscheinlich schon früher zu anderen Schlüssen gekommen. Doch noch 1987 hat eine bekannte Kunsthistorikerin in ihrem Werk über die Maler des Biedermeier dem Poeten wieder einmal den verwelkten Lorbeerkranz aufgesetzt, Zitat: Seine Schreibfeder im Mund überließ der arme Poet seine Verse. Zeigefinger und Daumen seiner rechten Hand sind zu einem Gestus größter Hochschätzung zusammengelegt. Also das ist eine völlig falsche Analyse. Man kann getrost von dem Triumph der Rezeption über das Werk Karl Spitzwegs reden. Es bedürfte einer entschiedenen kunsthistorischen Aufklärungsarbeit, den Maler von den Legenden zu säubern, die ihm in 150 Jahren Werkgeschichte zugewachsen sind. Dabei war der Maler Karl Spitzweg ein Meister der realistischen Idylle, wie wir schon gesehen haben, wenn auch sein Werk bestimmt ist von einer sanften Groteske. Spitzweg war auch selbst ein Poet, wenn auch kein Armer, zumindest nicht, was seine wirtschaftliche Situation anging. Er war der Sohn reicher Eltern. Wann immer man mit jemand über Spitzweg spricht, dann sagen die, ach, dieser arme Maler, weil sie denken sofort an den armen Poeten und identifizieren Spitzweg damit. Dabei war er wirklich sehr vorsichtig in der Auswahl seiner Eltern. Er ist als Sohn reicher Münchner Kaufleute geboren worden und konnte sein Leben lang frei seine Kunst leben und musste auch nicht versuchen, den Leuten zu gefallen. Er erzählt in jedem seiner Bilder eine Geschichte. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, weil ich ihn wirklich, weil ich seine Werke wirklich sehr liebe, sonst hätte ich ja zweifellos nicht über ihn geschrieben. Aber jedes seiner Bilder, ich habe natürlich sehr, sehr viele gesehen, und habe auch wunderbare große Kataloge, wo gute Drucke sind. Jedes seiner Bilder erzählt eine Geschichte. Also ich könnte da mühelos, von der Qualität rede ich jetzt nicht, aber ich könnte mühelos zu jedem Bild eine Geschichte entwerfen. Und er schilderte auch nicht penibel die Zeitläufe, sondern er arbeitete wirklich fiktiv. Er wollte kein Reporter sein, kein gnadenloser Chronist des Tages, nein. Er liebte es, seiner Fantasie zu folgen und damit ist es ihm offenbar gelungen, die Sehnsüchte der Menschen, vieler Menschen einzufangen. Und zwar in seiner Zeit, aber auch in dieser. Spitzweg-Gemälde sind sehr, wirklich sehr begehrt, aber sehr rar, weil sie alle, weil niemand sie hergibt. Man muss also schon schauen, dass man Ausstellungen erwischt, dass man viele schöne Spitzwegs sehen kann. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung, dann bin ich auch fertig. Warum braucht auch unsere Zeit die Idylle? Warum fliegen die Menschen auf die Bilder Spitzwegs, die ja doch sehr alt sind und eben von manchen verkannt. Warum werden heute noch die strickenden und gähnenden Landesverteidiger geliebt? Die Kaktusliebhaber werden von uns verstanden in ihrer behäbigen Zufriedenheit, mit der sich die Generationen nach den napoleonischen Kriegen ins Schicksal der politischen Erstarrung schickten. Auch wir haben einen schrecklichen Krieg, die unsagbare Verfolgung der Juden zu verkraften. Selbst die Jungen unter uns sind mit den Bildern dieser Schreckensherrschaft vertraut, mehr oder weniger. Für uns bietet die Idylle den Rückzug ins Heim, die Prägung des gesellschaftlichen Lebens durch Privatheit. Ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht zum Abschluss haben wir noch den Bücherwurm auf seiner Bibliotheksleiter.
Leider nicht.
Oh, es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt so ungemacht bereite. Also es gibt eben ein Bücherwurm, das ist auch ein sehr bekanntes Bild, da steht ein älterer Herr, steht ganz oben auf einer Leiter vor einer riesigen Bibliothek, er hat Bücher zwischen den Knien, er hat Bücher unterm Arm, er hat Bücher unterm Kinn, ja, also es ist unglaublich, wie er da oben steht und da nicht runterkracht, ja. Und er scheint uns so auf den ersten Blick so ein bisschen philisterhaft oder philiströs, aber er hat auch was von einem Helden, der so eine Gipfelbesteigung schafft. Also ich könnte da oben nicht stehen mit all den Büchern an mir dran. Ich würde garantiert runterfallen. Aber Spitzweg sieht zweifelsfrei in ihm den Helden und schafft damit ein Signal für alle lesenden und studierenden Menschen. Das sind nämlich alles Helden in Spitzwegs und auch in meinen Augen. Idylle ist auch die selbstgewählte Distanz, die Spitzwegs Bilder zu den Salons und zur Akademie wahrt. Doch jeder Betrachter versteht, dass hinter den Fensterscheiben Menschen mit Herzklopfen darauf warten, dass der Briefbote im Rosental vorbeikommt. Da kommt also der Postbote und hat die prall gefüllte Posttasche. Früher bekam man nur von ihm Nachrichten und man sieht all die Menschen hinter den Fenstern, die warten, dass da jetzt für sie etwas dabei ist. Der Kunsthistoriker Hermann Ude Bernays, der war der bekannteste Kunsthistoriker seiner Zeit zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, hat er die Spitzwegforschung begründet und er hat es so formuliert, Zitat Ude Bernays, Spitzweg, ein strenger Realist, ein ausgezeichneter Maler, den Traditionen seines Zeitalters getreu und doch in seiner Besonderheit überlegen, auch im Streiten gegen die akademische Kunst. Spitzweg hat seinen Streit ohne kunsttheoretische Kriegserklärung geführt. Vielmehr als Augniederschlag wegfloh, sagte ich Ihnen ja schon, ist vom Maler zu seinen Bildern nicht überliefert. Dazu war der gewesene Apotheker ein viel zu produktiver, obsessiver, am Malen und an nichts als am Malen interessierter Maler. Die großen malerischen Qualitäten seines Werkes gelte es noch zu entdecken. Das in der Erinnerung an dieses Werk, vorzugsweise der arme Poet, bewahrt bleibt, ist dazu kein Widerspruch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Danke sehr. Danke.
Ja, wir haben zu danken. Herzlichen Dank, Frau Scheib. Sie haben wie immer Gelegenheit, nach dem Vortrag ins Gespräch zu kommen. Ich moderiere das ein bisschen und werde versuchen, die Fragen, die gestellt werden, zu wiederholen, damit wir sie auch auf der Aufnahme haben. Aber ja, haben Sie was anzumerken, was zu fragen? Möchten Sie vielleicht sich auch an einer Beschreibung eines Bildes versuchen? Solange Sie sich warm denken, können wir uns zwar noch ein bisschen warm plaudern. Wurde er denn in seiner Zeit, in dieser ironischen Brechung, wie Sie sie beschrieben haben, auch wahrgenommen?
Er wurde durchaus wahrgenommen in seiner Zeit. Er hatte sehr viele Maler auch als Freunde. Er war sehr beliebt, er war sehr großzügig. Da er ja reich war, hat er Maler, die in dieser Zeit wirklich sehr arm waren, wenn sie nicht die Lieblinge zum Beispiel von Cornelius waren, damit die Lieblinge des Königs, dann hatte ein Maler kein Auskommen. Nur wer dem Hof gefiel und von dem Hof bezahlt wurde, von dem Hof Aufträge, vom Königshof Aufträge bezog, der konnte existieren und wurde auch reich. Da wissen, gibt es ja sehr viele Beispiele. Und Spitzweg hat seinen Freunden wirklich immer ausgeholfen. Und da gibt es Briefe, das ist also wirklich belegt. Und doch, er wurde schon wahrgenommen, nachdem er diese grausame Ablehnung erfahren hat seines armen Poeten. Da hatte er sich getraut, in den neu gegründeten Kunstverein, der war in München, gegründet worden, 1823, 24, glaube ich, damit, der war von Künstlern gegründet worden, damit die Künstler Gelegenheit bekamen, ihre Bilder auszustellen, was sie sonst gar nicht konnten, wo auch. Und der Kunstverein hat dann eben auch Verkäufe ermöglicht. Und dadurch haben dann auch die Maler, die nicht dem König und dem Cornelius genehm waren, haben dadurch auch die Gelegenheit bekommen, auszustellen. Und Spitzweg hat da, als er zum ersten Mal seinen Poeten eingereicht, er wollte es schon nicht, aber seine Freunde haben ihn gedrängt und prompt hat die Jury ihn abgelehnt. Und das war für ihn, der zeitlebens Minderwertigkeitskomplexe als Maler hatte. Also er war ohnehin ein sehr sensitiver Mensch und er hatte, das hatte auch gute Gründe, es lag natürlich in seiner sehr restriktiven Erziehung begründet. Er hatte einen äußerst unnachgiebigen Vater und also er hatte kaum Selbstbewusstsein als Maler und das hat ihn platt gemacht. Er hatte dann beschlossen, erst wollte er überhaupt nicht mehr malen, aber dann konnte er das nicht aushalten. Er begann wieder zu malen, aber er wollte dann nicht mehr ausstellen und gut, das hat sich dann doch wieder gegeben. Seine Freunde haben dann nämlich genau den armen Poeten in andere Städte, die auch schon Kunstvereine hatte, geschickt und siehe da, er wurde angekauft und das hat ihn natürlich aufgerichtet und dann hat sich das auch langsam gebessert und gegen Ende seines Lebens hat auch die königliche Familie bei ihm gekauft, sehr viel Adelige, er wurde einfach Mode, ja. Aber es hat lange gedauert.
Und diese Ironie, die Sie in ihm sehen, wurde die von den Zeitgenossen auch wahrgenommen?
Ich denke schon. Spitzweg war ja mehr als intelligent. Und er hat auch in dieser Weise, hat er schon auch gesprochen. Also ich habe sehr, sehr viele Briefe von ihm gelesen. Die sprühen nur so von Ironie. Und ja, doch, er wurde schon wahrgenommen und schon auch respektiert. Also zumindest unter den Malern und dann eben auch unter den reichen Bürgern auch.
Sie haben gesagt, Jean-Paul war einer seiner Lieblingsautoren, den man ja gerade auch feiert. Ich glaube, das ja. Haben wir 200 ja. Geburtstag. Liefen die sich über den Weg zufällig?
Nein.
War das möglich überhaupt? Ich bin mir nicht
nein,
ganz sicher.
Ich, ne? Jean-Paul ist
zu früh gestorben, um mit ihm.
Ja, sie konnten sich nicht mehr kennenlernen.
Ja, ich fand diese Wendung Vollglück schon sehr schön, weil wenn die aus der Feder eines Jean-Paul fließt, kann das natürlich nur.
Ich finde das so modern, den Titel finde ich so modern, den könnte man heute wunderbar, es würde gar nicht auffallen, dass er schon so alt ist.
Ja, ich glaube, Wer sich darauf einlässt, den zu lesen, wird auch, wenn er die ersten, sagen wir mal, 10, 20 Seiten hinter sich hat, die man braucht, um in die Sprache hineinzufinden, dann wird er wahrscheinlich den Eindruck haben, dass er ein hochmoderner Autor und jemand, der großen Spaß macht. Ich glaube, da traut sich jemand, eine Frage zu stellen. Herr Professor Switzer.
Warum die Idylle von damals jetzt? Also das klingt immer wieder an, jetzt ist es modern, warum jetzt, warum meinen Sie, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um das wieder die Idylle und
Also, ich wiederhole es nochmal. Warum jetzt wieder Idylle? Warum könnte, Sie haben es ja ausgeführt, das jetzt wieder ein Thema sein, sich der Idylle zuzuwenden? Wo sehen Sie da Berührpunkte, vergleichbare Situationen?
Ja, man lernt sehr schnell daraus, dass es einfach die Idylle nicht gibt und man fällt nicht mehr so schnell darauf herein. Und das kann man eben an Spitzwegs Bildern, kann man das sehr gut lernen, ja, dass wirklich jede Idylle ist eigentlich eine gestörte Idylle. Es gibt keine Idylle, echte.
Jetzt könnte man sich aus dem Fenster lehnen und sagen, der gute Mann war geradezu postmodern. Er bricht sozusagen schon den Impetus, den er aufbaut. Also auch damit sind wir wieder viel zu spät dran, wenn wir uns das heute auf die Fahnen schreiben. Das haben die Alten auch schon gekonnt, sich selbst zu brechen, ironisch. Ja, ein, glaube ich, spannender Maler in einer spannenden Zeit. Wenn denn die Idylle in dieser ironischen Brechung jetzt wieder aktuell wird, dann müssen wir uns vielleicht auch auf eine 48er-Revolution irgendwann nochmal einstellen. Vielleicht besorgt das die Jugend, die hier anwesend ist. Und wenn die jetzt keine Fragen mehr stellen mag, dann würde ich Ihnen für den restlichen Abend ein Vollglück in Begrenzung wünschen.
Ich schließe mich an.
Berichten Sie doch nächste Woche, wie Sie das hinbekommen haben. Und vielleicht sehen wir uns da wieder. Da haben wir zu Gast Jürgen Lohnemann, der uns etwas über die Idee der Atomkraft erzählen wird. Und dann geht es also sehr idyllisch weiter, wie Sie ahnen können. Schönen Abend und herzlichen Dank, Astrid Schöpfer.